Lebensfragen. Menschen im Gespräch mit Bischof Peter Kohlgraf und Anja Schneider.
Hallo.
Grüße aus Mainz.
Unser heutiger Gast, Nadja Auermann. Sie hat in der internationalen Mode Karriere gemacht. Als Supermodel der 90er Jahre war sie Muse für Karl Lagerfeld, präsentierte Kollektionen von Dior über Prada bis hin zu Versace, war Lieblingsmodel namhafter Fotografen. Bis heute berichten große Modemagazine wie die Vogue über sie und kürzlich war sie zu Gast als Jurorin bei Germany's Next Topmodel. Doch Nadja Auermann machte auch in anderer Weise Schlagzeilen. Sie ließ sich vor rund 5 Jahren taufen. Über Glamour und Glaube und ihren Weg zur katholischen Kirche sprechen wir jetzt mit ihr. Sie ist uns zugeschaltet aus Dresden. Hallo Nadja Auermann.
Ja, hallo aus Dresden. Freue mich.
Die Supermodels der 90er Jahre mit viel Glamour und internationaler Berühmtheit, eines der Phänomene der Mode und Sie Teil davon. In welchem Moment haben Sie erstmals gemerkt, wow, ich bin eine Person des öffentlichen Lebens und viele kennen mich?
Für mich war das sehr überraschend. Ich habe gerade angefangen, meine ersten Modenschauen gemacht und da bin ich abends über eine Brücke in Paris. Ich habe damals in Paris gelebt und eben auch angefangen zu arbeiten als Model. Und da haben auf dem gegenüberliegenden Ufer Leute meinen Namen gerufen. Und da war ich dann doch etwas erstaunt, weil ich angenommen habe, dass eigentlich so diese Modewelt eher so von Fachpublikum so verfolgt wird und so die normalen Menschen sich gar nicht so unbedingt dafür interessieren.
Da hatten Sie das Abitur in der Tasche?
Ich war 19, genau, als ich angefangen habe. Also nach dem Abi dann Sommerurlaub und dann bin ich nach Paris.
Die Öffentlichkeit war neu für Sie und dann kamen sicher noch viele andere Dinge neu hinzu, umgeben zu sein von berühmten Persönlichkeiten, das erste Mal Haute Couture. Was war für Sie damals Luxus?
Ich glaube, für mich war immer schon Luxus, Zeit zu haben und frei zu sein, also die eigenen Entscheidungen treffen zu dürfen, was man macht, was man nicht machen möchte. Und natürlich sind tolle Outfits oder schöne Schuhe und Handtaschen, handgefertigte Kleidungsstücke, die in den teuersten Stoffen, teilweise mit Gold bestickt und Perlen und weiß ich nicht. Das ist natürlich ganz extremer Luxus. Ich fand das sehr schön, in dieser Welt Anteil haben zu dürfen. Aber ja, das war für mich jetzt nicht der zentrale Punkt, dass ich das als Luxus empfunden habe.
Wenn wir jetzt mal bei diesem materiellen Luxus bleiben, haben Sie sowas schon mal erlebt, Bischof Kohlgraf?
Ich glaube, auf andere Art und Weise. Also Kleidung war für mich nie das Symbol für Luxus. Auch wenn ich jetzt sagen muss, ich bin in einer Familie groß geworden als Kind. Wir waren nicht arm, das muss ich deutlich sagen. Aber man musste sehr genau auf den Pfennig oder die Mark auch achten, so dass also Kleidung jetzt schon auch etwas war, wo auf das Geld geachtet wurde. Was für mich so heute Luxus ist, muss ich sagen, dass ich gut essen kann, dass ich eigentlich sorgenfrei leben kann. Das hätte ich mir so als Kind in der Form nicht gedacht. Und ich bin mir bewusst, dass das für viele Menschen in der Welt auch nicht Alltag ist, auch hier schon in meinem Bistum, in meiner Stadt. Das unterscheidet mich manchmal schon von vielen Menschen, glaube ich.
Ja, ich meine auch beruflich, ne, dass man die Freiheit hat, den Weg gehen zu dürfen, den man sich selber erträumt und ersehnt, auch wenn es zum Beispiel nicht unbedingt immer Freizeit bedeutet, sondern eben, dass man seine eigenen Entscheidungen auch treffen darf. Ne? Das, glaube ich, ist auch etwas, das man manchmal als so selbstverständlich sieht. Aber ich denke, in vielen Ländern der Welt ist das eben überhaupt nicht gegeben, dass man zum Beispiel über seine Schulbildung frei entscheiden darf oder danach eben seine Karrierechancen oder beruflichen Ideen, ne, auswählen darf. Das, denke ich, ist wirklich etwas, das wir in Deutschland oder Europa, glaube ich, manchmal vergessen, dass das was ganz Tolles ist, was wir haben, diese Freiheit.
Also das finde ich jetzt für mich interessant, weil Das hätte ich tatsächlich gar nicht mit Luxus verbunden, aber wenn ich meinen Beruf anschaue, ich mache einen Beruf, den ich für sehr sinnvoll halte, wo ich viel gestalten kann. Hätte ich bisher nicht als Luxus betrachtet, aber im Vergleich zu manchem Menschen, je nachdem, welche Arbeit er nachgeht oder vielleicht gar keine Arbeit hat, ist das natürlich auch eine Form von Lebensgefühl, für die man dankbar sein könnte.
Absolut.
Als junge Frau jede Menge Glanz und Glamour erlebt. Wie war es zuvor für Sie als junges Mädchen? Wo erlebten Sie da in Ihrer Kindheit Glamour? Gab es da so etwas wie Glamour?
Ich bin bei einer alleinerziehenden Mutter groß geworden. Meine Eltern haben sich getrennt, als ich 2 war oder gerade 2. Deshalb hatte meine Mutter jetzt auch nicht übermäßig Geld. Ich musste die Kleidung meiner Schwester auftragen, was mich jetzt nicht gestört hat, weil ich die toll fand. Ich wollte immer die Sachen von meiner Schwester haben, weil war mein großes Vorbild. Ich bin halt leider auch sehr schnell gewachsen und dann gab es dann diese Bänder, die man unten an die Hosen näht. Ich weiß nicht, ob Sie das noch kennen, so in den 70ern, um die Hosen halt noch ein bisschen länger tragen zu können, auch wenn sie eigentlich zu kurz geworden sind. Also von Klamotten her haben wir jetzt nicht im wahnsinnigen Glamour gelebt, aber es hat uns auch an nichts gefehlt. Aber der Glamour-Faktor kam bei mir durch meine Großmutter. Meine Großmutter war Opernsängerin. Das hat sie auch bis ins hohe Alter, also bis sie gestorben ist, diese Stevenhafte, diese Inszenierung ihrer Person als Operndiva hat sie eben bis zu ihrem Tode zelebriert. Und das hat mich schon inspiriert.
In ihrer Kindheit mussten sie auch Erkrankungen erleben. Sie wurden 3-mal an der Niere operiert und sagen, nach der 3. OP im Alter von 9 Jahren wären sie fast gestorben. Welche Erfahrungen aus dieser Zeit bewegt sie bis heute?
Ja, das ist richtig. Also ich wurde mit 4 das erste Mal operiert. Da hat man natürlich noch nicht so das Verständnis dafür, was da eigentlich mit einem passiert. Dann mit 6 und mit 9 war mir auch nicht gleich klar, dass es so lebensbedrohlich war. Das ist mir eigentlich erst von meiner Mutter mit, ich glaube, so circa 18, 19 geschildert worden, dass ich da bei der OP beinahe gestorben wäre. Das Interessante dabei war, dass diese Erkrankung von mir einen Diskurs mit meiner Schwester ausgelöst hat, weil ich war zu dem Zeitpunkt sehr gläubig. Also ich habe auf jeden Fall an Gott geglaubt. Ich bin aber ja in einer Familie groß geworden oder auch in einer Gesellschaft. Also ich würde jetzt gar nicht nur sagen, dass es in meiner Familie so war, sondern in Berlin ist das, glaube ich, relativ verbreitet, dass man eher atheistisch ist und nicht unbedingt an Gott oder die Kirche so glaubt. Und ich habe aber als Kind immer das Gefühl gehabt, dass irgendwie Engel um mich sind oder ich irgendwie beschützt werde oder dass da eine Präsenz ist. Und habe deswegen immer an Gott geglaubt. Meine Schwester hat es ein bisschen so mit dem Glauben an den Weihnachtsmann gleich getan, das ein bisschen ins Lächerliche gezogen und hat dann eben, als ich operiert wurde oder als ich dann sterbenskrank war, dann eben gemeint, ja, Nadja, wo ist denn jetzt dein Gott? Warum will Gott, dass du vielleicht jetzt hier stirbst? Als kleines Mädchen hatte ich da Schwierigkeiten, darauf was zu sagen und zu antworten. Und mit 9 war es dann so weit, dass ich dann endlich eine Antwort parat hatte. Und die war, dass ich der Meinung war, dass Gott wollte, dass ich erkenne, wie wertvoll das Leben ist. Und wenn er wirklich gewollt hätte, dass ich sterbe, hätte er mir keine Ärzte zur Seite gestellt, die mein Leben retten oder gerettet haben. Und glaube ich, gerade durch diese letzte OP, wo ich wirklich fast gestorben wäre, ist das eben auch passiert, dass ich gemerkt habe, nee, ich möchte noch leben. Ich möchte jeden Tag, der mir jetzt noch verbleibt, erkennen, dass es ein Geschenk ist, am Leben zu sein.
Wenn man das so hört, klingt das nach wirklich vielen Herausforderungen für ein Kind und dazu dann noch diese großen Fragen nach Gott. Bischof Kohlgraf, was hätten Sie der jungen Nadja und ihrer Schwester damals gesagt?
Ob ich etwas Besseres hätte sagen können als das, was Sie gerade für sich entdeckt haben. Denn natürlich ist die Frage nach dem Sinn von Krankheit, von Leid eine Sache, die keine allgemeine Antwort findet, sondern Sie haben für sich eine individuelle Antwort gefunden, um dieser Situation einen Sinn abzugewinnen. Und das ist eine, glaube ich, sehr persönliche Entscheidung, das so zu tun und das mit dem Glauben zu verbinden. Das kann aber, glaube ich, so wie Sie es jetzt auch gemacht haben, eigentlich immer nur jemand für sich ganz individuell finden. Als Theologe kann ich natürlich versuchen, auch allgemeinere Antworten zu finden, die mich aber im Letzten alle nicht zufriedenstellen. Warum es Leid gibt, warum Menschen leiden, die einen mehr, die anderen weniger. Also alle Antworten, die irgendwie so in der langen Tradition, auch in der Bibel sich finden, überzeugen am Ende nicht. Ich denke an das Buch Hiob im Alten Testament, wo auch ein Mann alle Leiden dieser Welt durchmacht. Also er wird krank, er verliert seine Kinder, er verliert seine Existenz und seine Freunde kommen dann und geben ihm gute Ratschläge. Du musst gesündigt haben, das muss einen Grund haben. Und Hiob verweigert das Ganze und sagt, nein, ich lasse mich davon nicht überzeugen. Ich habe keine Sünde begangen und für mich ist das rätselhaft und ich kann das eigentlich auch nicht akzeptieren. Er hadert auch mit Gott, also Gott ist für ihn nicht so, nur der Gute. Und am Ende wird er bestätigt, indem Gott sagt, ja, eigentlich kannst du meine Wege auch nicht erkennen. Also das ist eigentlich so eine Geschichte im Alten Testament, die deutlich zeigt, so die Freunde stehen eigentlich für die glaubenden Menschen, die auf alles eine einfache Antwort haben, eine korrekte Antwort. Und das geht nicht. Der Hiob muss auch persönlich sozusagen seine Glaubensantwort geben. Ich habe mal in einem theologischen Buch so einen Gedanken gefunden, der mir so ein bisschen hilft, allgemein auf die Frage zu antworten, warum es Leid gibt, Krankheit gibt im Leben von Menschen. Da heißt es, Gott hat nicht nur dem Menschen, sondern der ganzen Schöpfung so etwas gegeben wie Freiheit. Es gibt in der Schöpfung Freiheit, Zufall, es gibt freiheitliche Entwicklung und Krankheiten entstehen ja auch dadurch, dass Dinge sich im Körper so entwickeln, dass sie dem Menschen schaden, aber das sind dann eben keine gesteuerten Prozesse, sondern das sind freiheitliche Prozesse der Schöpfung. Der eine bleibt gesund, der andere wird krank. Aber das jetzt mit dem Glauben zu verbinden, das ist immer noch eine ganz individuelle Geschichte.
Ja, ich habe auch damals oft das Gefühl gehabt oder mich gefragt, ob es vielleicht auch dazu da war, dass meine Eltern wieder zusammenkommen. Ne? Kinder wünschen sich natürlich irgendwie auch, wenn die Eltern sich getrennt haben, dass sie doch über die Liebe zum Kind wieder zueinander finden. Man kann sich da eine Menge Gedanken zu machen. Und am Ende habe ich halt dann für mich das Gefühl gehabt, dass es eben auch für mich wichtig war zu erkennen, dass ich jetzt nicht nur für die gescheiterte Beziehung meiner Eltern zuständig bin, sondern dass ich einfach das Leben zu lieben bereit bin und das Wunder des Lebens auch als Geschenk wahrnehme und auch loslasse, ne? Dass eben das nicht mehr zu kitten ist vielleicht mit den Eltern.
Mit zunehmendem Alter hat sich dann ja, als Sie in die Pubertät gekommen sind, natürlich dann auch noch mehr verändert, auch der Körper. Wann haben Sie dann als Mädchen wahrgenommen, dass andere über Ihren Körper geurteilt haben und wie hat sich das verändert?
Ja gut, also ich glaube, das ist bei mir nicht groß anders als bei den meisten Heranwachsenden. Man muss erstmal damit sich wieder anfreunden mit dem neuen Körper, den man auf einmal bekommt. Und man vergleicht sich dann, man möchte eigentlich immer so sein wie alle anderen auch und nicht irgendwie größer oder kleiner oder dicker oder dünner. Man möchte halt einfach dem Durchschnitt entsprechen und so wie man halt aus dieser durchschnittlichen Masse heraussticht, in egal welche Richtung, ist das erstmal eine Angriffsfläche für die anderen, aber auch für einen selber unangenehm, weil man eben auffällt und angeguckt wird und angestarrt wird. Also seitdem ich junges Mädchen bin, wurde ich eigentlich immer schon angeguckt und habe früh gelernt, das zu ignorieren, dass ich auffalle, dass ich anders bin als andere und irgendwann dann eben auch das Selbstbewusstsein entwickelt, zu akzeptieren, dass ich halt so bin, wie Gott mich geschaffen hat und dass das vielleicht auch in Ordnung so ist.
Bischof Kohlgraf, Sie haben eine Weile an einem Mädchengymnasium unterrichtet. Inwiefern haben Sie da erlebt, dass für Mädchen das Äußere auch Thema war?
Also Kleidung war immer sehr wichtig, das habe ich festgestellt. Auch natürlich bestimmte Schönheitsideale, die man sozusagen medial vermittelt bekommt, das spielte schon eine Rolle. War aber auch bei Jungen, ich war auch vorher an einer anderen Schule, wo auch Jungen waren, auch in einer anderen Form auch nicht unwichtig. Also ob jemand sportlich war oder ein dünnes Klappergestell oder etwas korpulenter, das spielte schon auch eine Rolle in der Bewertung von Menschen. Wie die Mode sich verändert im Laufe der Jahre, so verändern sich natürlich auch Schönheitsideale. Also wenn man sich so die Kunst der letzten Jahrzehnte, Jahrhunderte anschaut, es gab mal eine Phase, wo eher korpulente Menschen als Schönheitsideal galten oder blasse Menschen und nicht von der Sonne gebräunte. Also das hat sich ja auch verändert. Aber ich glaube, heute sind Mädchen, so habe ich es erlebt an der Schule, tatsächlich sehr stark geprägt von Schönheitsidealen, die ihnen im Netz also präsentiert werden. Und dann natürlich Modelabels und so etwas spielen schon auch eine wichtige Rolle, wobei ich dann auch sagen muss, das war natürlich immer auch ein Druck auf Mädchen zum Beispiel, deren Familien sich das nicht leisten konnten. Es kommt nicht von ungefähr, dass eigentlich auch in den letzten Jahren immer wieder auch so Diskussionen etwa über Schuluniformen hochkommen, um solche Unterschiede letztlich auch oder sozialbedingten Unterschiede wenigstens in der Schule auszuklammern.
Ich bin auch ein großer Befürworter von Schuluniformen. Die Engländer haben die kreativsten oder mit die kreativsten Modedesigner schlechthin, ob es jetzt Vivienne Westwood war oder John Galliano. Stil zu haben, ist nicht davon abhängig, dass man in der Schule sich Materialschlachten ausgesetzt sieht. Und da wären vielen Menschen mitgeholfen, wenn man diese Schuluniformen hätte.
Wenn wir jetzt nochmal zum Modeln gehen, beim Modeln gilt ein hartes Diktat. Der Beruf kann Menschen auch zerstören. Wie sehen Sie das? Hatten Sie einen Schutzengel oder wie kamen Sie da durch?
Ja, also ich denke, dass die Modelindustrie natürlich auch ihre Schattenseiten hat. Da gibt es natürlich auch eine Missbrauchsgesellschaft, die da parallel auch dazu vorhanden ist. Und insofern muss ich sagen, gerade wenn man jetzt so die Epstein-Files sich ansieht, kann ich auch wiederum nur Gott danken, dass ich anscheinend einen Schutzengel hatte, weil mir persönlich nichts in der Hinsicht passiert ist. Mir wurden zum Beispiel nie Drogen oder irgendwas angeboten. Und im Nachhinein denke ich mir, da muss ein Schutzengel gewesen sein, der mich davor beschützt hat, dass ich nicht von irgendjemandem unter Drogen gestellt wurde und dann vielleicht irgendwie misshandelt wurde oder so. Das sehe ich in der Tat so, dass da jemand auf mich aufgepasst hat.
Und wenn wir jetzt in die heutige Zeit springen, auch heute wollen viele Model werden. Ein Modelcasting vor allen Augen ist die Show Germany's Next Topmodel. Sie waren dort vor wenigen Monaten Gastjurorin. Warum und wie haben Sie das erlebt?
Ja, also Heidi hat mich schon über die letzten, weiß ich nicht wie viele Jahre, immer wieder angefragt. Ich konnte mir das immer nicht so vorstellen, weil wenn ich meine eigene Geschichte und auch die Entdeckungsgeschichte meiner Kolleginnen, meiner Ära anschaue, dann war das eigentlich unisono immer so, dass das irgendwie in einem Café war oder auf der Straße man angesprochen wurde von Menschen, die für Agenturen nach jungen Talenten gesucht haben. Mit 16 wurde ich dann das erste Mal angesprochen und halt dann in regelmäßigen Abständen. Mit 19 hat mich dann eben ein Scout nach Paris geholt und so habe ich dann angefangen zu arbeiten als Model. Und so war für mich immer so die Vorstellung, das muss eigentlich so von Natur aus passieren. Wenn man auserwählt ist, Model zu werden, dann passiert das auf natürliche Art und Weise. Bei dieser Staffel, dieser Saison hat Heidi oder auch ihr Team haben sich eben Gedanken gemacht, ja, wie können wir es jetzt für die Nadja so machen, dass sie da sich emotional mit irgendwie ja verbinden kann. Und da hatten sie die tolle Idee, dass sie ein Fotoshooting machen im Stile von Peter Lindberg. Das war ein Fotograf, mit dem ich unheimlich gerne gearbeitet habe. Er war auch Patenonkel von meiner ältesten Tochter. Ja, und da habe ich dann gedacht, ja, also wenn mir jetzt so dermaßen die Hand gereicht wird, dann will das vielleicht auch der liebe Gott, dass ich den jungen Anwärterinnen, die aus eigener Kraft und aus freiem Willen jetzt in diesem Beruf streben wollen, dass ich vielleicht ihnen helfen kann, mit Rat und Tat irgendwie sie zu unterstützen. Und deswegen habe ich mich dieses Mal dafür entschieden, mitzumachen.
Ob bei der Show oder im Modelberuf selbst, der Mensch wird ja dabei immer beurteilt nach seinem Körper und es werden teils harte Urteile gefällt. Wie haben Sie selbst so etwas im Laufe Ihrer Arbeit erlebt und wie kamen Sie damit klar?
Ja, da muss man natürlich sagen, dass das ein Unterschied ist, ob das eine Unterhaltungssendung ist, die auch ein Wettbewerb ist, oder die reale Welt des Models. Klar gibt es die Kritik, zum Beispiel, wenn man bei einem Casting ist, auch als ich angefangen habe zu modeln, da habe ich zum Teil 10 Castings an einem Tag gehabt und habe natürlich nicht jeden Job bekommen. Und das ist natürlich dann auch eine Art von Kritik. Man wird halt nicht wieder angerufen. Aber es ist natürlich so, dass im realen Leben dann niemand einem sagt, ja, du bist hier zu groß, du bist zu dick, du bist zu dünn oder so. Sondern ich habe das eigentlich immer für mich so gesehen aus professioneller Sicht. Die haben halt gerade einen anderen Typ gesucht. Ja, man muss natürlich auch lernen, ein dickes Fell zu bekommen und das nicht alles immer persönlich zu nehmen.
Bischof Kohlgraf, als Model im Rampenlicht zu stehen, davon träumen einige junge Menschen und tun vieles dafür. So ein Traum kann aber ja auch stellvertretend stehen. Vielleicht hat die Jugendliche, der Jugendliche die Sehnsucht anerkannt und geliebt zu werden. Vielleicht hat das Mädchen, der Junge Freude daran, etwas zu präsentieren, vor Publikum zu sprechen. Welche Angebote finden junge Menschen bei der Kirche, um sich zu orientieren oder sich auszuprobieren?
Ich glaube, dass da unsere Jugendarbeit in den Verbänden etwa sehr wichtig ist. Ich denke aber auch, zum Beispiel bei mir fing es an, also ich hatte jetzt nie das Ansinnen, also Model zu werden, das hätte auch irgendwie nicht funktioniert, glaube ich, aber ich sag mal, der Ministranten, naja, also mittlerweile bin ich da auch etwas ernüchtert, aber bei mir war das, ich sag mal, der Ministrantendienst ist ja auch etwas. Man steht in der Öffentlichkeit, man wird wahrgenommen und der Pfarrer sagt uns auch immer, ihr müsst euch anständig verhalten, ihr seid auch Vorbild für die Gemeinde, die schauen genau auf euch. Und wenn ihr nicht ruhig seid oder wenn ihr Faxen macht, dann strahlt die Unruhe auch auf die Gemeinde aus. Also das war schon auch, glaube ich, so der Wunsch, etwas zu sein, etwas zu gelten, auch Verantwortung zu übernehmen, Anerkennung zu bekommen, etwa als Gruppenleiter. Da gibt es schon eine ganze Menge Möglichkeiten. Und das ist natürlich auch Ziel einer Pädagogik, auch in den Jugendverbänden der Kirche, dass Jugendliche stark gemacht werden, selbstbewusste Menschen sind. Und ja, und auch selbstkritisch sind oder werden gegenüber Ansprüchen, die andere an mich stellen, da auch mal Nein sagen zu dürfen. Also es geht wirklich um Selbstbewusstsein, um Persönlichkeiten. Und ich glaube, dass wir da eine ganze Menge wirklich leisten können und auch leisten.
Das finde ich sehr wichtig und sehr gut, was Sie gerade gesagt haben, dass man versucht, den jungen Menschen dieses Selbstbewusstsein auch beizubringen, auch mal Nein zu sagen. Weil das ist, glaube ich, etwas, was so in meiner Generation auch einem schwer gefallen ist. Also ich habe oft auch Sachen gemacht und habe immer Ja gesagt, wo ich dann im Nachhinein auch gedacht habe, naja, das hätte ich jetzt lieber nicht machen wollen. Es gibt dann auch Designer zum Beispiel wie Karl Lagerfeld, also ich habe zum Beispiel mich nie so wohl gefühlt in Unterwäsche auf dem Laufsteg oder in Bademode auf dem Laufsteg. Ja, das war mir zu freizügig oder zu nackt. Bei Karl Lagerfeld, der hat dann gesagt, ja hier, dann komm, dann geben wir dir ein schönes Tuch und dann kannst du dich da so noch so reinhüllen und so. Und er hat dann einen Weg gefunden, um mir meine Würde zu lassen. Ne? Und es gibt aber auch Shows, wo ich das Gefühl habe oder hatte, dass da eben für manche Models es nicht unbedingt möglich war, Nein zu sagen, weil das natürlich auch karrieremäßig einen Einschnitt dann bedeutet. Ne? Wenn man dann eben sagt, nee, das ist mir jetzt zu nackt, wenn man so in einem Oberteil, was komplett transparent ist, über den Laufsteg läuft. Das ist auch übrigens ein Grund, weshalb ich auch das schwierig fand dann später für meine Kinder, ne? wenn die jetzt in das Model-Business so wollen, ja, wie gehe ich jetzt damit um? Wie sage ich ihnen jetzt, kannst du auch Nein sagen? Ne? Das ist nicht immer einfach.
Zumal die Kinder ja auch in noch einer etwas anderen Umgebung aufwachsen, auf Social Media ständig konfrontiert mit dem scheinbar perfekten Äußeren, mit scheinbar großer Konkurrenz, was das Äußere betrifft. Es setzt auch viele Menschen unter Druck, dass sie ihren Körper verändern wollen, selbst wenn es die Gesundheit gefährdet. Was sagen Sie dann zu Ihren Kindern, damit sie vielleicht nicht sich in eine falsche Richtung entwickeln, sondern in eine gesunde, gute Richtung.
Interessanterweise, also ich glaube, das finden viele jetzt komisch, was ich sage, aber ich habe meinen Kindern früher nie erzählt, was ich beruflich gemacht habe. Deswegen, ich habe mich ja auch lange aus dem Model-Business zurückgezogen und habe kaum noch was gearbeitet. Zum einen, weil ich nicht wollte, dass sie mit mir als Prominente groß werden, sondern ich hatte mir gewünscht, dass sie mich als Mutter sehen und man einfach ein ganz normales familiäres Verhältnis zueinander hat. Und das andere war eben, dass ich nicht wollte, dass sie schon sehr frühzeitig mit diesen Schönheitsidealen konfrontiert werden. Ich habe halt versucht, sie ein bisschen von diesem Druck fernzuhalten, zum Beispiel besonders dünn sein zu müssen, weil ich das eine Zeit lang halt als sehr extrem empfunden habe. Als sie dann in der Schule waren, fing es dann eben auch an, dass dann Eltern mich erkannt haben und dann ihnen klar wurde, was ich gemacht habe früher. Und dann ist diese Welt dann auch auf sie eingeprasselt sozusagen. Und mit dem Internet ab einem bestimmten Alter wird es natürlich schwierig, aber ich halte das schon für sinnvoll, wenn man sich bei dieser Debatte auch nochmal Gedanken macht, wie es jetzt auch in anderen Ländern der Fall ist, ob man nicht Smartphones wirklich oder soziale Medien wirklich für unter 14 oder unter 16-Jährige oder so verbietet, weil da so merkwürdige Einflüsse auf die Kinder einwirken, ob es jetzt Schönheitswahn ist, aber auch Aggressionen, Sozialverhalten untereinander, was ich als hochproblematisch ansehe. Da würde ich mir schon wünschen, dass nicht nur die Eltern alleine sich da immer mit beschäftigen müssen, sondern dass man da vielleicht vom Gesetzgeber sich doch auch was überlegt.
Lassen Sie uns noch mal über den Glauben sprechen. Heute leben Sie in Dresden mit Ihrer Familie und in Begleitung Ihrer zweitjüngsten Tochter haben Sie zur katholischen Kirche gefunden. Wann genau haben Sie gespürt, hier gehöre ich hin?
Ja, das war sehr interessant. Also ich bin evangelisch erzogen worden, obwohl ich nicht getauft wurde. Aber meine Mutter wollte auch, oder ich glaube, in Berlin gab es sowieso immer Religionsunterricht. Und das war in Berlin vorwiegend dann evangelisch-Religionsunterricht. Ich konnte mich damals noch nicht entscheiden, einzutreten in die Kirche, weil eben mein soziales Umfeld da sehr kritisch war. Und meine Mutter hat eben auch uns nicht taufen lassen, weil sie wollte, dass wir erstmal uns mit den unterschiedlichen Glaubensrichtungen beschäftigen, bevor wir dann in der Kirche eintreten. Und mein Mann ist katholisch und hier in Dresden an der Grundschule gab es die Möglichkeit, dass man auch katholischen Religionsunterricht hat. Und da habe ich gesagt, du, das kannst du auswählen. Ja, so ist dann unsere Tochter in den katholischen Religionsunterricht gekommen. Wir haben viel auf dem Heimweg oder auf dem Weg zur Schule eben über Religion gesprochen, auch mit ihren Klassenkameraden, die dann manchmal denselben Heimweg hatten und die hatten dann manchmal Ethikunterricht und dann kam es dann zu solchen Aussagen wie, ja sag mal, warum glaubst du denn an so einen alten Mann mit einem weißen Bart, der da oben im Himmel sitzt und solche Sachen. Und das war irgendwie lustig halt oder auch schön, sich dann eben mit den Kindern so über den Glauben auszutauschen. Und nach, ich glaube, 2 Jahren hat sie dann gesagt, ja, sie würde sich eigentlich gerne taufen lassen. Und dann habe ich gesagt, okay, wenn du dich taufen lassen möchtest, dann würde ich vorschlagen, gehen wir sonntags in die Kirche zusammen. Und also ich begleite dich da auch gerne, ne, wenn du dann Fragen hast oder so. Und dann war das eigentlich für mich ja wie so eine Erweckungsgeschichte, würde ich es fast nennen. Es war im Grunde schon direkt bei der ersten Messe, dass ich da gesessen habe und das Gefühl hatte, dass der Pfarrer eigentlich nur für mich irgendwie spricht oder sagen wir es so, die Zitate oder die Stellen aus der Bibel haben so eine Verbindung gehabt zu meinem eigenen Leben oder zu meinen Situationen oder meinen Problemen, die ich da in dem Moment hatte, dass ich eben dieses Gefühl hatte, dass das wirklich wie Gott, der durch den Pfarrer mit mir spricht, so eine Situation ist. Und Und es war dann auch so, dass ich dann weinen musste. Und ja, und so war das dann im Grunde fast jeden Sonntag. Und als ich dann die Geschichte von dem heiligen Stephan, ich glaube, es ist der Märtyrer gewesen, der, genau, und ihm im Grunde der Ausweg aus dem Tode aufgezeigt wurde, na, du kannst ja auch das verleugnen, dass du an Jesus glaubst. Und er dann gesagt hat, nein, ich muss Zeugnis ablegen, dass ich an Jesus glaube. Wenn ich ihn jetzt verraten würde, dann könnte ich damit nicht leben. Und da habe ich für mich auf einmal gemerkt, ja, ich glaube an Jesus, ich glaube an Gott sowieso, aber eben auch an Jesus. Und ich muss Zeugnis ablegen. Wenn ich wirklich an Gott glaube, das war das wirklich das erste Mal, dass ich dieses Gefühl hatte, nur dran zu glauben. Das ist etwas, was mein privates Gefühl oder meine private Verbindung zu Gott oder zu Jesus ist. Aber der Sinn, in einer kirchlichen Gemeinde Mitglied zu sein, ist eben auch die Außenwirkung, dass ich zeige, ja, ich glaube an die heilige katholische Kirche, ich glaube an den Heiligen Geist und ich glaube an Jesus. Deshalb wollte ich mich dann taufen lassen, weil ich das wichtig fand.
Ich glaube, dass das zunehmend eine Bedeutung haben wird, dass Menschen so eine Art Erweckung, wie Sie es genannt haben, in ihrem Leben erfahren, selbst die getauft sind, weil das ja auch oft, ich sag mal, erstmal eine äußere Erfahrung ist, ich bin getauft, aber ich bin nicht sozusagen in diesem Glauben, den Sie auch so geschildert haben, sondern diese persönliche Zuwendung zu Gott oder diese Erfahrung, ich bin von diesem Gott auch geliebt, getragen, das ist ja nochmal eine andere weiterführende Erfahrung. Das haben ja manche Menschen auch. Sie haben einen Heiligen genannt, aber es gibt, glaube ich, viele große Persönlichkeiten auch in der Geschichte, die eigentlich erst durch so eine Art Erweckung dann begonnen haben zu glauben, und zwar in einer Öffentlichkeit. Auch zu sagen, ich will meinen Glauben auch öffentlich leben, denn christlicher Glaube ist nicht nur etwas Privates. Er ist etwas sehr Persönliches, aber er ist nicht privat, sondern er gehört auch letztlich in die Öffentlichkeit, weil er auch Gesellschaft verwandeln will, verändern will. Und vielleicht ermöglicht das auch anderen Menschen, noch einmal selber über solche eigenen Zugänge auch nachzudenken. Ich glaube, dass, wenn wir heute über die Frage sprechen, wie kann man Glauben weitergeben, das am besten über solche persönlichen Glaubenserfahrungen und Glaubensgeschichten geht und nicht nur über Theorie, wo ich jemandem etwas über Gott oder über Jesus erzähle.
Ja, also ich muss auch sagen, mir fehlen natürlich die richtigen Worte, weil ich noch nicht so lange in der Gemeinde bin. Ich merke das immer wieder, dass bei bestimmten Ritualen dieses Eingefleischte fehlt. Ne? Wann muss man sich hinknien und so? Da beobachte ich dann schon immer die Gemeinde. Aber ich finde es schon auch spannend, oder ich fand es sehr interessant, mein Pfarrer hat dann auch gesagt, ja, also wie kommen Sie jetzt dazu, weil eigentlich treten ja alle aus der Kirche gerade aus, und ich hatte natürlich auch viele kritische Fragen, ne, so was eben den Missbrauch angeht und so. Aber ich habe dann eben gemerkt, durch die Predigten, das, was mir der Glaube gibt und auch die Gemeinde, also die Gemeinde ist mir gegenüber so offen gewesen und so liebevoll, nicht verurteilend oder beurteilend. Das fand ich sehr, ja, liebevoll, und das war im Grunde das, was für mich der Kern des Christentums oder der Lehre Jesus auch war, dass mich das so tief auch berührt hat, dass ich das Gefühl hatte, hier habe ich meine Heimat. Dass es auch gar nicht darum geht, so intellektuell vielleicht irgendwelche Sachen begründen zu können, sondern dass es auch in Ordnung ist, wenn man seinem Gefühl nachgibt und sagt, ja, ich spüre hier, dass es mir gut tut. Ich spüre das, wenn ich in den Gottesdienst komme und die Messe abgehalten wird und ich jedes Mal dann auch bestärkt werde oder nochmal erinnert werde auf meinen Weg. Das zu teilen mit anderen Christen und in der Kirche beim gemeinsamen Gebet, bei der Messe, das verstärkt das alles und hilft mir persönlich.
Ja, Sie haben im Grunde durch Ihre eigene Erfahrung etwas gesagt, was, glaube ich, für das Christentum wirklich zentral ist. Nämlich, das eine ist die persönliche Erweckung, der persönliche Zugang zu Gott. Aber ich kann im Letzten nicht Christ sein, ohne wirklich diese Gemeinschaftserfahrung. Und das ist ja auch der Sinn von Taufe. Man wird hineingenommen in eine Gemeinschaft. Man wird hineingenommen in eine Beziehung. Und also man macht es am Ende nicht nur mit dem lieben Gott für sich aus, sondern es ist auch eine Hilfe, Glaubensgeschichten anderer wahrzunehmen. Oder ich sag auch manchmal, es ist auch notwendig, dass mein Glaube manchmal korrigiert wird durch Glaubenserfahrungen anderer oder erweitert wird, vielleicht auch so. Also, dass ich andere Glaubenszugänge entdecke, weil Gott ja immer größer ist als meine ganz eigene Glaubenserfahrung. Und deswegen ist für mich, seit jetzt habe ich früh angefangen, tatsächlich mich mit Kirche zu befassen, aber Kirche habe ich tatsächlich immer als hilfreich erlebt und heute auch. Sie haben auch das Thema Missbrauch und es gibt für mich auch andere unerfreuliche Themen, aber auch diese Themen helfen mir, mich nochmal neu zu verorten, auch in meinem Glauben, auch nochmal neue Zugänge zu finden für mich persönlich, aber dann eben auch für eine Gemeinschaft. Und das halte ich für sehr wichtig.
Frau Auermann, wie hat denn Ihre Familie reagiert?
Mein Mann hat sich natürlich gefreut. Wir hatten mit der katholischen Kirche etwas gehadert, weil ich schon mal verheiratet war und geschieden. Und mein Mann hätte sich sehr gewünscht, dass wir nochmal kirchlich heiraten und das wurde uns verwehrt. Und da ist er eben aus Wut darüber ausgetreten aus der katholischen Kirche. Und wir hatten oft auch Diskussionen, das muss ich wirklich auch dazu sagen, ne, warum keine Frauen Priesterinnen sein können. Also es gab schon viele, viele Themen, die mich auch gerade eher abgehalten haben von der katholischen Kirche. Ich habe immer gedacht, na, wenn, dann wahrscheinlich eher evangelisch. Aber dann diese Erfahrung in der Messe, auch dieses ritualisierte Hinknien, Weihrauch, all das, das war für mich wie so ein, ja, man hat so das Gefühl, man kriegt so eine Verbindung zur Vergangenheit. Und das ist wie so eine Brücke und es hilft einem fast wie in einer Meditation zu beten oder sich zu verbinden mit dem Spirituellen. Also ich bin eher ein spiritueller Mensch. Ich glaube, dass wenn man evangelisch ist, ist das alles so ein bisschen nüchterner, sagen wir es so. Also so ist jetzt mein laienhafter Eindruck dazu. Aber ich habe das Gefühl, dass das Katholische ein bisschen mystischer vielleicht noch ist. Und ich wollte ja noch erzählen, genau, und ich habe meinen Vater, der da noch gelebt hat, und meine Schwester eingeladen. Meine Mutter war da leider schon tot. Und also die wollten nicht kommen, weil für die das irgendwie vollkommen unverständlich war, dass ich mich taufen lasse. Das war im Grunde, als ob ich mein Outing gehabt hätte in einer Zeit, als das noch in den 80ern oder so problematisch war. Das war schon für mich ein bisschen traurig, dass sie das nicht so mit mir, unabhängig davon, ob sie selber daran glauben. Ne? Man kann ja trotzdem sich mitfreuen, wenn jemand da seinen Heil findet, dann ist das ja für mich auch egal. Ne? Also kann ich mich trotzdem freuen. Ich würde jetzt auch nicht irgendjemanden bekehren wollen, ja? Wenn jemand sich mit mir in den Austausch begibt und vielleicht dann sagt, auch Mensch, finde ich auch interessant, freue ich mich natürlich darüber, aber das ist nicht das, was ich erwarte. Und das war für mich schon ein bisschen traurig.
Und wie leben Sie heute Ihren Glauben?
Ich bete sehr oft, eigentlich ständig, sagen wir es mal so, oder ja, ich bedanke mich sehr viel, ne, für einen schönen Tag oder wenn ich was sehe, was toll ist oder sowas, dann bedanke ich mich einfach dafür, dass ich das sehen darf, dass ich das erkennen darf oder Vogelgezwitscher. Also ich versuche überall die Schönheit der Schöpfung zu sehen, weil klar gibt es auch immer parallel auch Negatives, aber ich versuche meinen Fokus auf das zu lenken, was positiv ist und ja, das tut mir persönlich gut. Und wir versuchen auch regelmäßig in die Messe zu gehen, was wir aber leider nicht jeden Sonntag schaffen.
Also ich glaube, dass das, was Sie gesagt haben, dass das wirklich Beten ist, ja, das ist ja nicht nur, dass man Texte sagt oder Texte spricht, die man kennt, sondern dass man das, was man sein Leben in Verbindung mit Gott bringt. Und das kann die Schöpfung sein, das kann der Dank für das Essen sein, das kann etwas sein, was ich beobachte und worüber ich mich freue, vielleicht aber auch ärgere, frage. All das ist letztlich Gebet, wenn ich das so als Ausdruck auch meiner Gottesbeziehung sehe. Da bin ich fest überzeugt, ja.
Oh ja.
Vielen herzlichen Dank, dass Sie Ihre Erfahrungen mit uns geteilt haben, Nadja Auermann.
Sehr gerne.
Ja, ich danke auch sehr herzlich und auch Frau Schneider danke ich sehr herzlich.
Auch Ihnen, Bischof Kohlgraf, vielen Dank. Wir bedanken uns fürs Zuhören, für Rückmeldungen, fürs Teilen mit anderen, sodass noch mehr Menschen unseren Podcast kennenlernen. Auch unsere vorigen Folgen zu verschiedensten Lebensfragen. Die Auswahl ist groß. Im Sommer ist Zeit, sich die passenden auszuwählen und anzuhören. Und zum Ende dieser Staffel möchten wir gerne auch dem ganzen Team danken. Der Technik, Narrato Media, Koordination, Absprachen und Vorbereitungen, Frau Dr. Annette Wiesheu,
den Mitarbeitenden der Akademie des Bistums Mainz und der Medienarbeit sowie dem Team im Bischofshaus.
Unsere neue Staffel startet Mitte September. In diesem Sinne schöne Sommertage und eine gute Zeit.
Das war Lebensfragen. Menschen im Gespräch mit Bischof Peter Kohlgraf und Anja Schneider. Der Podcast aus dem Bistum Mainz.